Und doch bleibt ein Unbehagen. Und dies schon deshalb, weil einfach zu viele Kleinigkeiten sich dieser Interpretation im Text Foucaults nicht recht fügen wollen. Das ist zunächst einmal der Friedhof als Beispiel für die Utopie. Inwiefern ist er ein ganz anderer Ort? Zuerst wohl, weil in ihm gegenwärtig ist, was seine Gegenwart doch verloren hat. Ein Leben, das nun keins mehr ist. Damit ist der Friedhof ein anderer Ort, insofern er dem einen Platz gibt, was keinen Platz mehr hat. Dem Tod im Leben. Der Tod dieser ganz anderen des Lebens als ein Teil desselben Lebens. Der Friedhof wäre dennoch ein Ort, der die strikte Grenze zwischen Leben und Tod zugleich bestätigt, hier die Orte der Lebenden, hier die der Toten, als auch aufhebt. Denn die Toten erhalten an ihm ihr Leben zurück, und zwar ein ganz eigenes. Sie werden so eine Art Zwischenleben, Zwischenwesen zwischen Leben und Tod, sie werden Phantom, wie die Kinder unter der Bettdecke der Eltern. Die Frage, die man aus der Perspektive der eben vorgestellten Lesart Foucault stellen müsste, wäre die, um welche Art Heterotopie es sich hier handelt. Eine Normalisierungs- oder eine ermöglichte Heterotopie? Ersteres wohl kaum, denn es wäre leidlich gewaltsam, den Tod als eine Abweichung oder Anormalität zu betrachten, den es durch einen Ort wie den Friedhof wieder zu normalisieren gilt. Außer in dem ganz formalen Sinne, dass man dem Tod im Leben einen Platz gibt, aber das kann natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Wird ja auch so getan. Also zweiteres. Aber auch hier zögert man wohl mit einigen Gründen. Dann lässt sich der Friedhof sinnvoll beschreiben als ein Ort des Widerstands gegen die bestehenden Ordnung und Ordnung, ein Ort gleichsam autonomer und subversiver Selbstentfaltung? Wohl nur, wenn man Zwischenwesen wie Phantom eine eigene und damit subversive Macht zuspricht, was aber in einem auf Äußerlichkeit setzenden Ansatz nicht der Fall sein kann. Nächstes sperriges Beispiel, der orientalische Garten. Er sei ein anderer Ort, insofern an einem Ort versammelt, was in sich heterogen ist und weil zugleich in Vollendung schafft, was in der ihm gegenüberstehenden Ordnung nur in defizitärer Form erscheinen kann. So betrachtet scheint ein gutes Beispiel eine Ermöglichungsheterotopie. Eine andere Welt wird geschaffen als kritischer Spiegel der bestehenden, eine Illusion entlarvt eine andere. Doch ist es gerade die von Foucault hier verwendete Metapher des Spiegels, die über diese Einordnung hinausdenken macht. Denn hier wird nicht nur etwas Bestehendes kritisch gespiegelt, sondern auch etwas in einem Spiegel versammelt, was es anderswo nicht gibt. Eine Einheit, die vollkommen ist, als vollkommen erlebt wird, selbst wenn sie offensichtlich irreal ist, genauer einen durchaus unklaren Realitätsstatus hat. Zum dritten und letzten Beispiel, das ja einer einfachen Einordnung sperrt, das Schiff. Das Schiff, beendet Foucault seinen Radiovortrag, ist die Heterotopie par excellence. Warum? Weil wir fortwährend Zivilisationen, die keine Schiffe besitzen, wie Kinder sind, deren Eltern kein Ehebett haben, auf dem sie spielen können. Dadurch versiegen ihre Träume. An die Stelle des Abenteuers tritt dort die Bespitzelung und an die Stelle der glanzvollen Freibeuter die hässliche Polizei. Der letzte Satz scheint den Dingen eine klare Ordnung geben. Das Schiff, etwa in Form des Narrenschiffs, wie es Foucault in der Histoire de la Folie beschrieben hat, wäre ein ubiquitärer Ort, auf dem die bestehende Ordnung ebenso außer Kraft gesetzt ist, wie er sich als Ort der bestehenden Ordnung dank seiner Ubiquität entzieht. Und das heißt der Normalisierungsmaschinerie der hässlichen Police.
Les civilisations sans bateau sont comme les enfants dont les parents n'auraient pas un grand lit sur lequel on puisse jouer. Leurs rêves alors se tarissent. L'espionnage y remplace l'aventure. Et la hideur des polices, la beauté ensoleillée des corsets.
Und doch macht auch hier etwas Stutzen, verhindert die restlose Einordnung des Schiffs in die Kategorie der Ermöglichungsheterotopie. Es ist der Satz über die Kinder, der Verweis auf ihre Träume. Beides nämlich passt nicht recht ins Gesamtbild. Wieso hier? Und das heißt an zentraler Stelle, denn es geht um die Heterotopie par excellence. Doch wieder der Rückgang auf die beginnkraftvoll verabschiedeten Kinder. Und vor allem, woher nach der Wendung gegen alle Innerlichkeit, jedes sinnstiftende intentionale Bewusstsein, der Hinweis auf die Träume der Kinder, beziehungsweise jedweder Zivilisation, die nicht versiegen dürfen?
Die eben gehörte Musik stammt von Boulez' Lehrer Olivier Messiaen, und zwar aus dessen Katalog d'Oiseaux, einem Versuch, Ordnung in die Vielfalt von Vogelstimmen zu bringen. Martin Zehn interpretierte L'Alouette Calandrelle, die Kalanderlerche. Tobias Klaas folgt Derrida, wenn er jetzt nach einem Jenseits des Machtprinzips fragt und aus diesem Blickwinkel die Frage nach den Heterotopien und ihrem utopischen Kern neu zu formulieren versucht. Er greift dabei auf einen zweiten Radiovortrag zurück, den Foucault ebenfalls 1966 gehalten hat. Le corps utopique, der utopische Körper.
Ce lieu que Proust doucement, anxieusement, vient occuper de nouveau à chacun de ses réveils, à ce lieu-là, dès que j'ai les yeux ouverts, je ne peux plus échapper. Non pas que je sois, par lui, cloué sur place, puisqu'après tout, je peux non seulement bouger et remuer, mais je peux le remuer, le bouger, le changer de place. Seulement voilà, je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est, pour m'en aller, moi, ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir le matin, sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais. Je peux bien me laisser fondre au soleil sur la plage. Il sera toujours là où je suis. Il est ici, irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps.
Jenem Ort, den Proust bei jedem Erwachen vorsichtig und ängstlich aufs Neue besetzt, vermag ich nicht zu entkommen, wenn ich die Augen erst geöffnet habe. Nicht, dass er mich an einen bestimmten Platz festhielte. Schließlich kann ich mich nicht nur bewegen und fortbewegen, ich kann auch ihn bewegen, ich kann ihn fortbewegen und verlagern. Aber ich kann mich nicht ohne ihn fortbewegen. Ich kann ihn nicht dort zurücklassen, wo er ist, und selbst an einen anderen Ort gehen. Ich könnte bis ans Ende der Welt laufen, ich könnte mich morgens unter der Decke verkriechen, ich könnte mich so klein machen, wie ich wollte, ich könnte mich an den Strand legen und in der Sonne schmelzen, er wäre immer dort, wo ich bin. Er ist ganz unausweichlich immer hier und niemals anderswo. Mein Körper ist das genaue Gegenteil einer Utopie, er ist niemals unter einem anderen Himmel, er ist der absolute Ort, das kleine Stück Raum, mit dem ich buchstäblich eins bin.
Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Et je pense après tout que c'est contre lui, et comme pour l'effacer, qu'on a fait naître toutes ces utopies. Le prestige de l'utopie, la beauté, l'émerveillement d'utopie, à quoi sont-ils dus? L'utopie, c'est un lieu hors de tous les lieux, mais c'est un lieu où j'aurai un corps sans corps. Un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré.
Mein Körper ist der Ort, von dem es keinen drinnen gibt, an den ich verdammt bin. Ich glaube, alle Utopien sind letztlich gegen ihn geschaffen worden, um ihn zum Verschwinden zu bringen. Worauf beruht denn das Ansehen, die Schönheit, die Faszination der Utopie? Die Utopie ist ein Ort jenseits aller Orte, aber ein Ort, an dem ich einen körperlosen Körper hätte, einen Körper, der schön, rein, durchsichtig, leuchtend, gewandt, unendlich kraftvoll, von grenzenloser Dauer, von allen Fesseln frei, unsichtbar, geschützt und in ständiger Umwandlung begriffen wäre.
Der Körper ist ihm nicht nur vollkommen sichtbar, schreibt Foucault. Ich weiß, was es heißt, von hinten aufgespießt, mit einem Blick über die Schulter überwacht oder überrascht zu werden, wenn ich es am wenigsten erwarte. Ich weiß, was es heißt, nackt zu sein. Sondern er ist zugleich gleichsam, wie er schreibt, in einer Unsichtbarkeit gefangen, von der ich ihn niemals zu befreien vermag. Ob es sich um den eigenen Rücken oder den eigenen Hinterkopf handelt, ob es um die Ganzheit seiner Form oder die Einheit seines Umrisses geht, immer hat der Körper einen blinden Fleck und für uns unerreichbare Schattenseiten, die uns auf immer unzugänglich bleiben. Außer man greift zu technischen Hilfsmitteln, wie etwa dem Spiegel. Der Körper, schreibt er, ist ein Phantom, das nur der Spiegelwelt mit ihren Trugbildern angehört. Qui n'apparaît qu'au mirage du miroir, also das nur erscheint in der Spiegelwelt. Und auch das nur in Bruchstücken. Der Körper, dieser Inbegriff unaufhebbarer Selbstpräsenz, erweist sich in eben dem Augenblick, in dem man ihn als Ganzes zu erhaschen versucht, als ein Phantom, ein aus Bruchstücken zusammengesetztes Spiegelbild. Weshalb es, wie Foucault sagt, genau genommen gar keiner Geister und Feen bedarf, um zugleich und unauslöslich sichtbar und unsichtbar zu sein, sondern es reicht, Körper zu sein. Um Utopie zu sein, brauche ich nur Körper zu sein. Und so korrigiert Foucault seine Eingangsthese. Ich hatte eben Unrecht, als ich sagte, Utopien richteten sich gegen den Körper und sollten ihn zum Verschwinden bringen. Sie sind aus dem Körper hervorgegangen und haben sich wohl erst später gegen ihn gerichtet. Der Körper ist somit nicht der Ort, der nicht verneinbar ist. Er ist somit nicht nur der Ort, der nicht verneinbar ist, von dem es kein Entrinnen gibt, sondern er ist zugleich, wie Foucault schreibt, stets anderswo. Er ist mit allen Anderswos der Welt verbunden, er ist anderswo als in der Welt. Das heißt nicht, dass er nicht ist, sondern das heißt, dass sein in der Welt sein nicht einfach das bruchlose Anwesenheit ist. Er ist, wie er sagt, der Nullpunkt der Welt, der Ort, an dem die Wege und Räume sich kreuzen und dabei zugleich selbst nirgendwo. Er ist der kleine utopische Kern im Mittelpunkt der Welt, von dem ich ausgehe, von dem aus ich träume, spreche, fantasiere, die Dinge an ihrem Ort waren. Alles hier und jetzt, alle Utopie findet ihren Ausgangspunkt demnach in einem Anderswo, einer Utopie, die, wenn sie sich selbst wahrzunehmen versucht, nur Bruchstücke ihrer selbst, sich entziehende Fragmente, kurz, wie Foucault schreibt, eine große utopische Raserei entdeckt, statt von einer beruhigenden Einheit zum Stillstand zu kommen. Außer, sie bedient sich eines Umwegs, eines technischen Tricks, den etwa mit dem Spiegel, in dem man als Einheit erscheint, was doch als Einheit aus sich heraus gar nicht wahrgenommen werden kann. Bedenkt man, schließt Foucault aus dieser Entdeckung, dass Spiegelbilder sich in einem für uns unzugänglichen Raum befinden und bedenkt man, dass der Spiegel sich stets anderswo befindet, wird deutlich, dass nur Utopien die tiefgründige, beherrschende Utopie unseres Körpers in sich aufnehmen und einen Augenblick lang verbergen können. Der Körper selbst ist eine Utopie, die sich als sich weder fassen noch erfahren kann. Und um diese unerträgliche Unerfahrbarkeit zu überbrücken, treibt der Körper abermals Utopien aus sich heraus, die dazu angetan sind, zumindest Bilder, Visionen des an sich Unerfahrbaren zu liefern. Andere Bilder im Anderswo, die freilich hier und jetzt betrachtbar und vielleicht gar erfahrbar werden. Und damit komme ich zurück zu den Heterotopien, genau der Frage nach dem utopischen Moment in ihnen. In den beiden Radiovorträgen von 66 bringt Foucault seine Überlegungen zu den Heterotopien nicht in Verbindung mit denen zum utopischen Körper, wohl aber im späten Text von 84. Und es ist die Figur des Spiegels, die diese Verbindung stiftet. Ich glaube, heißt es, nachdem Foucault Heterotopien und Utopien scheinbar unversöhnlich gegeneinander gestellt hat, dass es zwischen den Utopien und den Heterotopien eine gemeinsame, gemeinschaftliche Erfahrung gibt, für die der Spiegel steht, die Sirelle Nora, also die der Spiegel wäre, ist. Denn der Spiegel ist eine Utopie, weil er ein Ort ohne Ort ist. Im Spiegel sehe ich mich dort, wo ich nicht bin, in einem irrealen Raum. Ich bin, wo ich nicht bin, gleichsam ein Schatten, der mich erst sichtbar für mich selbst macht und der es mir erlaubt, mich dort zu betrachten, wo ich gar nicht bin. Je suis absent, die Utopie des Spiegels. Aber zugleich handelt es sich um eine Heterotopie, insofern der Spiegel wirklich existiert und gewissermaßen eine Rückwirkung auf den Ort ausübt, an dem ich mich befinde. Durch den Spiegel entdecke ich, dass ich nicht an dem Ort bin, an dem ich bin, da ich mich dort drüben sehe. Durch diesen Blick, der gleichsam tief aus dem virtuellen Raum hinter dem Spiegel zu mir dringt, kehre ich zu mir selbst zurück, richte meinen Blick wieder auf mich selbst und sehe mich wieder dort, wo ich bin. Je recommence à me reconstituer là où je suis. Es geht also um einen Rekonstituierungsprozess. Der Spiegel ist eine Utopie, die, weil er irreal ist, genauer, weil was er zeigt, was er erfahrbar macht, irreal ist, und er ist eine Heterotopie, weil er real ist, genauer, weil er real und irreal zugleich ist, weil er ein Irreales real werden lässt, ohne es seiner Irrealität zu berauben, das heißt, ohne es seines utopischen Charakters zu berauben. Und damit komme ich zum Schluss. Was also sind Heterotopien? Was ist das utopische Moment in mir? Heterotopien, schreibt Foucault, sind ganz andere Räume als Moliferon, in der Weise, in der auch Utopien ganz andere Räume sind, die allen anderen Räume in Frage stellen, auslöschen und so weiter, indem sie sich dem System der herrschenden Ordnung und Ordnung entgegensetzen. Freilich gibt es für Foucault einen entscheidenden Unterschied zwischen Utopien und Heterotopien, und zwar den, dass Heterotopien dabei nicht rein Hirngespinste, Illusionen bleiben, sondern eben verwirklichte, lokalisierbare Utopien werden. Was erst einmal, ich hatte darauf hingewiesen, aus der Sicht eines glücklichen Positivisten als ein schlichter Selbstwiderspruch erscheint. Denn wenn das die Finions aller Utopie ihre Irrealität ist, dann könnte es in der Welt bloßer beschreibbarer Positivitäten Heterotopien nicht geben, da dann etwas verwirklicht worden wäre, das sich gerade dadurch auszeichnet, eben dies nicht zu sein verwirklichbar. Wirklich verwirklicht Utopien, das zeigt auch und vielleicht nichts deutlicher als die Geschichte der Kolonien, verliehen zuerst und vor allem eines, das Utopische, sind daher zuerst und vor allem keine Utopien mehr. Und doch hängt an dieser Dichotomie alles, der von Realität und Irrealität. Es muss also komplexer um den Wirklichkeitsstatus der Heterotopien stehen, will sagen gespenstischer. Etwas in oder an den Heterotopien muss es möglich machen, dass das Unwirkliche, und zwar im radikalstmöglichen Sinne, das sui generis nicht Verwirklichbare und nicht einfach das noch nicht Verwirklichte, Wirklichkeit werden kann, ohne dadurch die Wirklichkeit einfach auszulöschen. Genauer, es muss etwas in oder an den Heterotopien sein, das es ihnen möglich macht, sich der Logik der herrschenden Ordnung zu entziehen, indem sich der Logik eindeutig identifizierbare und eindeutig lokalisierbare Anwesenheit entzieht. Was eben nicht zu verwechseln ist mit dem Entzug jedweder Realität, mit dem Ausweichen in bloße Fantasie. Was so entsteht, ist der Suspens des Gespenstischen, eine Welt der Wirklichkeit beanspruchenden Phantomgeister. Lebendig gewordene Tod auf dem Friedhof, der als Teppich durch die Welt fliegende Garn, das Bett der Eltern als eine Welt der Gespenster, das erst am Nichtort des Spiegels zu sich kommende, sich rekonstituierende Ich.
Walter Seiter weist in seiner Diskussionsbemerkung auf eine zentrale Bedeutungsdimension des Ausdrucks Utopie hin. Tobias Klaas macht in seiner Antwort noch einmal deutlich, dass sein Interesse an Foucault eng mit Derridas Überlegungen verknüpft ist.
Mir ist es zwar selber aufgefallen, dass Foucault am Begriff der Utopie so ein eigenartiges Verhältnis dazu hat, also ein halb skeptisches, aber er kommt nicht los davon. Und offensichtlich hat ihn dieser Begriff, von dem er nicht loskommt, aber an dem ihm irgendwas auch nicht passt, das hat ihn dann motiviert zu dem Übergang zu dem anderen Begriff der Heterotopie, wo sie das U durch Hetero ersetzt wird, das nicht durch Andersheit. Sie haben auch dann, als Sie über den zweiten dieser Radiovorträge gesprochen haben, jetzt am Schluss, haben Sie eigentlich auch die drei Möglichkeiten, nämlich Topie, Utopie und Heterotopie. Das kam mir so vor, als würden da diese drei Möglichkeiten so nebeneinander gestellt und insgesamt eine komplizierte Konstellation bilden, mit dem Spiegel und so, wo der Begriff Utopie in seiner Wörtlichkeit genommen wird. Das heißt, als Bezeichnung für eine faktische Situation, in der eben das U dominiert. Aber in der normalen Verwendung des Wortes Utopie, und auch Foucault kommt um die nicht herum, da ist ja eine ganz andere Bedeutungsdimension eigentlich tragend. Nicht das U vor dem Topie, sondern die Dimension des Wünschens. Die ist doch tragend für den Begriff der Utopie. Also das frage ich Sie jetzt. Ich sage das so und frage Sie, ob Sie denn zustimmen. Die Dimension des Wünschens, die trägt eigentlich den Begriff Utopie, wobei allerdings das Wort Utopie, und das ist sozusagen das Raffinierte an diesem Wort, aber ich glaube, das ist auch das, was Foucault daran gestört hat, das Wort Utopie sagt nichts von der Dimension des Wünschens. Sagt überhaupt nichts, sondern es sagt nur die Negation von Utopie. Das ist nicht örtlich, Sie haben gesagt irreal. Ja, irreal. Aber dass mit dem Wort Utopie ein Wünschen verbunden ist, eine Wunschformulierung, ein Wunschprogramm, das ist doch, glaube ich, der Wesenskern dieses Begriffes. Und ich glaube nicht, dass Foucault diese Bedeutungsdimension für unwichtig hält. Das wäre ja komisch, wenn er das täte. Aber ich glaube, das stört ihn an diesem Wort so, dass dieses Wort die eigentliche Bedeutungsdimension dermaßen verschweigt.
Da verursachen mindestens zwei Dinge unterwegs. Warum lehnt er Utopie so ab und gleichzeitig kann er doch nicht von ihr lassen? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Ich glaube, warum er sie ablehnt, ist ganz einfach die Zeit und seine Skepsis gegen jedwede Form von, also er kennt die Geschichte der Utopien und zwar die reale Geschichte der Utopien und was im Namen von Utopien an Totalitarismus alles rechtfertigt worden ist. Und er kennt die utopische Euphorie der Marxisten, gegen die er sich ganz klar... Also da gibt es den Historiker Freud, der sich von dem utopischen Projekt als einem politischen Projekt distanzieren möchte. Gleichzeitig, was Sie da das Wünschbare genannt haben, das ist ja eigentlich diese Bloch'sche Spur der Utopie, denke ich, ist tatsächlich bei ihm anwesend. Und das habe ich, genau wie Sie gesagt haben, versucht, durch diese komplexe Verzahnung von Topos, Utopos und Heterotopos oder Heterostopos klarzumachen. Ich glaube, es ist das, und deswegen habe ich darauf so insistiert, das Wichtige am Heterotopen oder der Heterotopie ist, dass es einen utopischen Kern hat. Den gibt er nicht auf. Auch wenn es scheinbar so ist, dass die Heterotopie der Gegensatz von Utopie ist, gibt es im Heterotopen einen utopischen Kern. Und die Frage war, was könnte dieser utopische Kern sein? Und der utopische Kern wird gemeinhin so interpretiert, dass es darum geht, dass sagen die Hoffnung, will ich mal etwas anders formulieren, die Hoffnung auf Räume autonomer Selbstentfaltung darin zum Tragen kommt. Wie es dann vor allem der dritte Foucault, der Selbstsorgetechniker, als Hoffnung mit sich getragen hat. Und dagegen habe ich versucht, Geld zu machen, das ist sagen, das Wünschenswerte im Utopischen auch noch jenseits des Machtprinzips denkbar wäre. Und das nähert Foucault natürlich ganz radikal Derrida an. Diese Vorstellung einer Anwesenheit, die zugleich eine Abwesenheit, die zugleich eine Anwesenheit. Das nähert Foucault deswegen ganz besonders Derrida an. Also Foucault hat ja insofern immer utopisch gedacht, als dass er tatsächlich in räumlichen Dimensionen gedacht hat, versucht hat, das ist ein strukturalistisches Erbe, zugleich aber immer Historiker war, also auch diese Räumlichkeit historisch gedacht hat, nie aber eschatologisch gedacht hat. Das ist etwas, was Derrida viel eher tut, weil seit Forst de Gras sein politischer Begriff eben vom benjaminschen Messianismus kommt. Und von daher scheinen die beiden wirklich miteinander nicht vereinbart zu sein. In einem seiner letzten Texte jetzt zur politischen Theorie, bei Derrida in Vuillou schon. Da aber führt er sein Projekt einer Demokratie Avenir, was ja eben auf die Avenir, auf die Zukunft, das ist das Kommende aus der noch ausstehenden Zeit, also wirklich diese ganzen benjaminischen Implikationen, führt er zurück auf eine Vorzeitlichkeit und vorverräumlich auf das, was er Cora nennt. Und da schreibt Derrida seine Hoffnungen ein, auch in die Konzepte der Räumlichkeit. Und das wäre die Frage, das Projekt, was ansteht, wo treffen sich da Foucault und Derrida? In der Cora als einer utopischen und politischen utopischen Theorie und Hoffnung und die Heterotopie bei Foucault. Davon muss man aber Foucault von dem Machtprinzip lösen und man muss Derrida aus dem benjaminschen Mechanismus lösen.
Wir sind damit am Ende der heutigen Sendung. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich im Namen des Teams Ulrike Kadi. Und nach dem somit gekennzeichneten Ende der Sendung folgt, heterotop wenn Sie wollen, noch eine zweistimmige Fuge aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach, gespielt wiederum von Lynn Turek.